wenn du die Leiter hinaufsteigst, dann grüße immer die Leute, die du auf dem Weg triffst. Weil das sind dieselben Leute, die du treffen wirst auf dem Weg.
Und das geht schneller, als du denkst. Ne? Wenn du von der Leiter runterfällst, Leute, die wirklich Karriere machen, aufsteigen und so, die neigen dann auch dazu, sehr respektlos mit anderen Menschen zu sein, die sie unterwegs treffen. Angefangen von der Putzfrau bis hin zu, keine Ahnung, mein Taxifahrer heute Morgen. Ja, das ist, ich finde das immer super wichtig, weil wenn es, es bleibt ja nicht immer so. Wer weiß, vielleicht muss ich bald wieder zu Fuß gehen. Und wen treffe ich denn da, weißt du? Und dann will ich einfach immer respektvoll mit allen Menschen sein, die ich begegne. Und da sind wir eigentlich wieder beim Class-Thema, ne?
Ja, ja.
Was ja auch Teil der schwarzen feministischen Intersektion ist.
Hey, Redlix und Fam, ihr habt richtig gehört. Das war gerade Professor Dr. Natasha Kelly. Sie bereichert uns in dieser Podcast-Folge mit ihrer Expertise, ihrer Präsenz. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr diesen auf allen gängigen Streaming-Plattformen bewertet, die ihr eben benutzt, auf den sozialen Medien teilt, liked und auch kommentiert. Inzwischen habt ihr die Möglichkeit, bei uns in Podcast-Folgen auch live dabei zu sein und dafür ein Ticket zu kaufen. Zur nächsten Folge habe ich bereits den Link beigefügt mit Leonie Schöler, der Historikerin und Journalistin. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, uns über Steady mit einem Abo zu unterstützen. Was ihr investiert, geht in die Produktion dieser Folgen rein, dass wir euch weitere hochwertige Folgen liefern können. Ich freue mich auf weitere Folgen mit euch. In dem Sinne, Peace and Love, bis zum nächsten Live-Podcast oder auch in Person. Vielen, vielen Dank für den Support, fürs Zuhören. Viel Spaß mit Professor Dr. Natasha Kelly in der Folge.
Wir haben Natasha A. Kelly hier.
Hallo, meine Lieben.
Hast du gut hergefunden?
Ja, ich habe mich fahren lassen. Ich wollte jetzt kein Unternehmen nennen, aber ich habe mich... ich habe mich fahren lassen, ja.
Okay.
Ich war ein bisschen spät dran und da habe ich gedacht, oh, bevor ich mich wieder verlaufe und dann mit der Bahn in die falsche Richtung fahre, kennt ihr das? So, also ja. Als ich vor 15 Jahren nach Berlin gezogen bin, da bin ich ja grundsätzlich immer mit der Bahn in die falsche Richtung gefahren. Ne?
Und, ich auch. Und ich bin jetzt Anfang des Jahres hier. Es ist dir auch aufgefallen, dass die Umstiegszeiten für BerlinerInnen gemacht worden sind.
Mhm.
2 Minuten.
Geil, oder?
Wie willst du das schaffen? Du hast 500 Meter.
Nein, das ist richtig gut. Ich war letztens in Köln und wollte auch die S-Bahn nehmen. Da stand 82 Minuten. Wer schreibt überhaupt 82 Minuten für die nächste Bahn an? Ich habe irgendwie gedacht, so, hä? Warum? Ne? Das war das Längste, was ich auf einer Bahn warten kann. Nein, ich liebe das in Berlin. Du kannst so zapp, zapp, zapp. Du kommst richtig, richtig schnell rum mit den Öffentlichen.
Das stimmt schon. Wenn man seine Verbindungen kennt, dann ist man teilweise schneller als der Plan.
Ja, genau. Und schneller als Auto auf jeden Fall auch.
Das stimmt auch. Das ist im Stau.
Ja, genau.
Aber was bei dir noch besonders ist, nicht nur, dass du dich mit Bahnen auskennst, du schlüpfst in deine Arbeit in sehr viele Rollen. Du bist Afrofuturistin. Sie nickt.
Ja, ich habe vergessen, ist ja ein Podcast. Ja.
Promovierte Kommunikationssoziologin, Autorin, Regisseurin, Kuratorin, Künstlerin, Mutter und noch vieles mehr. Und basierend darauf oder aufgrund dessen möchte ich dir folgende Frage stellen. Welche 3 schwarze Frauen haben dich bis dato in deinem Sein und in deinem Schaffen am meisten geprägt?
Spannende Frage. Also ich glaube, es sind 3 Frauen aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Also die erste Frau, die mich geprägt hat, ist auf jeden Fall meine Mutter. Ne? Da zähle ich dann halt auch meine Tante, meine Oma, alles dazu, meine Mütter. Ja? So.
Das sind die ersten.
Das sind die erste Prägung als schwarze Frau, definitiv von da. Dann würde ich sagen, tatsächlich literarisch und inhaltlich definitiv Mai Ayim. die mir überhaupt die Worte gegeben haben, hat, die Arbeit zu machen, die ich mache, Selbstbezeichnungen wie schwarze Deutsche, Afrodeutsche, etc. pp. Und ich glaube, die dritte Frau, die mich immens prägt, und da schließt sich dann der Kreis, ist meine Tochter. Die hält mich jung. Mhm. Und die hält mich wirklich on work.
Okay, okay.
Yeah, das sind die drei Frauen, die ich nenne an dieser Stelle. Ja. Mhm.
Das erklärt aber auch den letzten Aspekt deiner Tochter, dein Lingo. Weil manchmal ist so, hast du ein Lingo, wo ich sage, du redest wie unsere TikTok-Generation. Wo hast du das gelernt?
Ja, okay, sie ist ein bisschen älter als die TikTok-Generation, das würde ich schon sagen. Aber das hält mich jung und auch natürlich durch die Arbeit, die ich mache. Ja. Ich arbeite ja mit Studierenden zusammen, überwiegend einfach auch mit jungen Menschen zusammen. Mhm. Und da würde ich sagen, ist der Abstand zwischen mir und meiner Tochter nicht so groß wie zwischen mir und meiner Mutter. Ja, also ja. Das finde ich schon nochmal sehr, sehr prägend auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Man merkt auch, dass du sehr präsent in ihrem Leben bist, also bei deiner Lesung, die ich damals leider wegen der Arbeit verpasst habe, war sie ja auch da und hat auch gesprochen. Also sehr involviert, beidseitig. Und das ist auch etwas Schönes zu sehen, dass auch das Verständnis da ist, weil oftmals kann es ja auch so sein, in vielen schwarzen deutschen Familien, dass es eben Generationsunterschiede gibt, weil die Eltern vielleicht in einem afrodiasporischen Land geboren sind, in, sagen wir, Jamaika, Trinidad oder Ghana oder Mosambik, Nigeria etc. Und die Kinder dann in der Diaspora groß werden und dann gibt es diesen kulturellen Clash. Die Kinder haben andere Vorstellungen wie die Eltern und das ist da manchmal schwierig, da die Kommunikation zu finden. Wie schaffst du das denn, diese vielleicht scheinbare Kluft zu überwinden, so neue Generation, vielleicht andere Erfahrungen da gewinnbringend oder zu kommunizieren?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Unterricht denke, an der Uni, da habe ich ja wirklich ganz junge, ne? Also die kommen ja gerade von der Schule, ich unterrichte meist Erstsemester und dann müssen sie sowieso überhaupt das Studieren lernen. Das ist ja, die sind ja so geschult, ne? Und ihnen wird ja alles gesagt und dann müssen sie ja Hausaufgaben machen und die kriegen ja alles im Prinzip schon vorgekaut, was sie machen müssen. Und wenn sie dann an die Uni kommen, ist ja alles ganz anders. Die müssen sich ja selbst, es ist ja ein Selbstlernen. Und das ist ja für viele ein extrem großer Sprung. Und dadurch, dass ich eben sehr viel mit ErstsemesterInnen arbeite, leite ich sie ein Stück weit an. Und das glaube ich, ist, warum ich wirklich diese Kommunikation kann, weil ich sie erstmal nochmal erklären muss, ne, wie man Text liest, nochmal. Du musst ja an der Uni echt alles nochmal neu lernen.
Stimmt,
auch, ne?
Stimmt, ja.
Und ich glaube, viel rührt daher durch meine Arbeit, dass ich dann über die letzten zwei Dekaden tatsächlich eher wirklich so in projektleitende Funktionen war, mit vielen, mir von meiner Perspektive aus, viel jüngeren Personen, meist Frauen auch gearbeitet habe. Und das kommt dann so mit der Zeit, das ist, dass ich sehr, viele Leute sagen das, dass ich Dinge gut erklären kann, aber ich glaube, das kommt daher, mit der Erfahrung tatsächlich.
Ich bin viele Leute.
Ja.
Ja, definitiv. Also ich habe dich auch in meiner Studienzeit auch zitiert, natürlich referiert, ich habe auch deine Bücher gelesen, jetzt die jetzt im Laden zu kaufen sind, aber auch die wissenschaftlichen, die oft in den Institutionen hinter nicht unbedingt Paywalls, aber du weißt halt, den editierenden Schranken.
Genau, da musst du schon suchen dann, ja. Ja. Mhm.
Und ein Thema sprichst du immer wieder an, ein Stück weit intersektionaler Feminismus. Und hast da auch ein Buch geschrieben, es geht nicht nur darum, aber auf dem Cover sprichst du davon, warum muss Feminismus mehr als Geschlechtergerechtigkeit fordern. Das Buch hab ich sogar hier. Sieht es hier, das heißt Schwarz, Deutsch, Weiblich. Mhm. Richtig schön Farben. Und da wollte ich dich fragen, warum muss denn mehr als Geschlechtergerechtigkeit gefordert werden? Warum ist es nicht einfach nur Mann, Frau? Wie kommen diese anderen Nuancen da noch zustande, die du hier im Buch angesprochen hast?
Ja, also ich glaube, wenn wir uns an die Anfänge des schwarzen Feminismus zurückdenken, war es nicht nur, war eine der Aufgaben tatsächlich, von schwarzen Frauen schon immer gewesen, die Kategorie Frau aufzubrechen. Und das gilt in intersektionaler Hinsicht für alles, was nicht als Frau genormt ist, für alle Personen, die nicht als Frau genormt sind. Also sowohl für Transmenschen als auch für Frauen mit Behinderung. Und da gehören wir als Schwarzfrauen halt auch rein. Also im 19. Jahrhundert wurde das Frausein mit Weißsein, mit Ability, mit einer ganz klaren Norm definiert. Und seit Anfängen des schwarzen Feminismus galt es, diese Kategorie aufzubrechen. Und das ist ja schon eigentlich der intersektionale Gedanke, ist ja der Kern des schwarzen Feminismus. Das sage ich ja halt immer wieder, dass dann nämlich, wenn es um Feminismus geht, nicht nur weiße Frauen politisch vertreten werden, sondern alle, die sich als Frauen verstehen. Mhm.
Dann könnte man, da wird oft ja gesagt, es sind erst alle frei, wenn die Unterdrücktesten auffrei sind. Und ich merke, dass besonders in Diskursen von schwarzen Frauen oder schwarzen Femmes, die ich auch wissenschaftlich gelesen, analysiert habe, sei es von Bell Hooks bis zu Marsha P. Johnson und so weiter, dass durch diese Diskurse nochmal ein anderer Blick auf Dinge geworfen wurde und das automatisch dann noch andere marginalisierten Gruppen involviert hat. Also dass da nicht nur eine gewisse Grundempathie, sondern dass sich das auch widerspiegelt in der Wissenschaft, wie man da rangeht. Und schwarze Frauen dann werden auch sehr oft kopiert, in meiner Erfahrung, aber kriegen selten den Credit dafür. Da würde ich dich gerne fragen, so vielleicht, also Fun Fact, was ist so ein Beispiel, wo schwarze deutsche Frauen oder schwarze Frauen in Deutschland etwas vorangetrieben haben, was aber so der allgemeinen Bevölkerung jetzt nicht unbedingt bekannt ist?
Ich weiß nicht, ob ich es nur auf den deutschsprachigen Raum oder auf Deutschland begrenzen würde, aber ich glaube, was ein weiterer Unterschied ist zum weißen Feminismus oder zum Mainstream-Feminismus, hast du eigentlich schon genannt, also die andere Perspektive. Aber es geht ja nicht nur darum, während weiße Frauen irgendwie danach gestrebt haben, die Position des weißen Mannes einzunehmen und gleichberechtigt mit dem weißen Mann zu sein, schauen wir schwarze Frauen auf die Strukturen. Und unser Ziel ist es ja, die Strukturen zu durchbrechen. Nur so werden wir alle gleich. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied schon von Anfang an gewesen. Das ist ja ein antistruktureller Kampf ist von schwarzen Feministinnen, während ich behaupten würde, dass weiße Feministinnen sehr individualistisch unterwegs waren. Ne? Ja. Und dadurch kommt es dann zu Ausschlüssen, zu Exklusion vieler marginalisierter Gruppen.
Ein Stück weit nach oben buckeln und nach unten spucken.
Genau, ja, ich glaube, der Spruch geht ein bisschen anders. Ja,
der geht ein bisschen. Ich habe mal eine Schwierigkeit manchmal mit Sprichwörtern, vor allem, weil ich sie wörtlich übersetze, manchmal aus dem Französischen, Englischen etc. Und dann merke ich so, letztens hatte ich auch sowas, cut from the same cloth auf Englisch. Mhm. Und im Gespräch sagten wir dann, vom selben Tuch geschnitten. Und heißt so, nein, vom selben Holz geschnitzt, heißt es auf
Deutsch. Ja, genau. Stimmt.
Aber
ja,
am Ende des Tages ist das auch wieder so eine Sache. Mean, yeah. Wir verstehen, was sie meinen. Und ich versuche das mir auch anzugewöhnen. Dann, ich bin sehr sprachsensibel, vielleicht auch durchs Studium, da nicht zu zucken und zu sagen, ich habe doch verstanden, was gesagt wurde. Weil das ist auch eine Art und Weise, finde ich, des Ausschlusses manchmal. Wenn es nicht genau so rauskommt, wie das definiert wird, dann wird es gerne beiseite geschoben. Dabei ist es inhaltlich richtig dargestellt worden und es ist auch verständlich. Also da vielleicht mehr Grace, Empathie zu haben.
Und weißt du, was das Gegensprichwort ist?
Ja.
Dass wenn man, das hat meine Mutter mir nämlich immer gesagt, wenn du die Leiter hinaufsteigst, dann grüße immer die Leute, die du auf dem Weg triffst. Weil das sind dieselben Leute, die du treffen wirst auf dem Weg wieder nach unten.
Mhm. Stimmt. Von
der Does that make sense?
Ja, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Ja, genau. Wenn man von der Leiter irgendwann mal wieder runtersteigt.
Genau. Und das geht schneller, als du denkst. Ne? Wenn du von der Leiter runterfällst, Leute, die wirklich Karriere machen, aufsteigen und so, die neigen dann auch dazu, sehr respektlos mit anderen Menschen zu sein, die sie unterwegs treffen. Angefangen von der Putzfrau bis hin zu, keine Ahnung, mein Taxifahrer heute Morgen, ja. Das ist, ich finde das immer super wichtig, weil wenn es bleibt ja nicht immer so. Wer weiß, vielleicht muss ich bald wieder zu Fuß gehen. Und wen treffe ich denn da, weißt du? Und dann will ich einfach immer respektvoll mit allen Menschen sein, die ich begegne. Und da sind wir eigentlich wieder beim Class-Thema, ne?
Ja, ja.
Was ja auch Teil der schwarzen feministischen Intersektion ist. Mhm. Schwarz, deutsch, weiblich, race, class, gender. Das war meine Interpretation davon.
Und dann hast du es aufs Deutsche.
Genau, weil Deutsch für mich ist nicht eine Nation, es ist sehr viel mehr. Deutsch für mich ist meine kulturelle Identität. Mhm. Und vor allem hat mir eine Klassenzugehörigkeit gegeben. Vor allem sehe ich es dann, wenn ich in Jamaika bin, bei meiner Großfamilie. Ja. Ich hätte keinen freien Zugang zur Bildung gehabt. Ich hätte keinen Uni-Abschluss und wäre jetzt schon gar nicht Professorin. Wer weiß, I don't know. Aber with a miracle, you never know, weißt du? Aber ich habe dadurch, dass ich in Deutschland sozialisiert bin, groß geworden bin, habe ich viele Privilegien genießen können. Und das ist für mich, auf jeden Fall waren es Klassenprivilegien, die mein Klassenstatus ganz stark verändert haben und geprägt haben, wenn ich meine ganze Familie mir angucke. Ne?
Ja, ja. Also spiegelt das Buch nicht nur deine Geschichte wider, sondern packt es dann in den größeren Kontext, in die Strukturen. Da sind wir wieder bei dem, was ganz du vorhattest, genau. Die Ansicht.
Und deswegen war es auch wichtig, dass ich auch meine Kindheit mitnehme und mich überhaupt zu verorten, ne? Weil ich bin ja Teil eines großen Ganzen, Teil einer karibischen und afrokaribischen Familie, die durch Arbeitsmigration nach Europa kam. Ne? Also da sind wir ja schon in dem Migrationskontext, ja, den berühmten Deutschen, was ja strukturell bedingt ist, ne? Durch Kolonialisierung, durch Commonwealth und die Abhängigkeit Jamaikas dann von den Briten. Dann in diesem selben Kontext wurden dann die Briten nach Deutschland stationiert, nach dem Zweiten Weltkrieg. So sind wir dann Teil des Militärs geworden und sind dann in Deutschland gelandet. Also es ist alles eine strukturelle Geschichte. Das würde es besser passen als Migrationsgeschichte. Weißt du, weil viele diese Dinge passieren ja auch nicht freiwillig, ne? Sondern du wirst ja den Strukturen sozusagen, musst du dich ja entlanghangeln und so sind wir dann auch hier in Deutschland gelandet.
Und du bist ja auch in denen drin, das ist schwierig, das hatte ich auch damals in meiner Thesis geschrieben, dass wir befinden uns oftmals in so einem projizierten, ich nenne es Rassismusgefängnis oder selbst Antirassismusgefängnis und es ist schwer, aus diesem Konstrukt auszubrechen. Du findest immer bessere Wörter, um es zu beschreiben, aber am Ende des Tages entfernst du dich durch diese Wörter wieder von dir selbst, weil du das ja nicht bist.
Und da kommt der Afrofuturismus ins Spiel. Genau an der Stelle.
Okay, jetzt musst du mich abholen.
Weil der Afrofuturismus hilft ja, jenseits der Strukturen mit dem Denken zu beginnen. Das ist es ja. Ne? Also für mich auf jeden Fall. Natürlich gibt es viele Stränge und so weiter und so fort. Aber wozu mir der Afrofuturismus wirklich in den letzten 10 Jahren beschäftige ich mich jetzt damit, ist jenseits der Strukturen zu denken. Ich glaube, ich war lange damit beschäftigt, Strukturen zu erkennen. Das ist ja, sind ja Tools, was der schwarze Feminismus uns ja an die Hand gibt, Machtstrukturen zu stehen, zu verstehen, wo die sich überschneiden, wo es dann Intersektionen bildet. Das ist ja ein struktureller Ansatz eigentlich. Mhm. Und der Afrofuturismus geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, so, und jetzt weißt du, wo die Strukturen sind, jetzt reach out, weißt du, also jenseits dessen und fang jenseits dessen an
und da hast, zu imaginieren. Da hast du auch denken, eine Geschichte träumen. Geschrieben. Mit Jalil, Jasmina Kunke, David Mayunga.
Ich. Wir waren zu viel.
Ja. Naja. Sie zusätzlich natürlich zu dir. Ja. Und da war ich auch bei der Lesung. Da haben wir uns zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und was so interessant ist, deswegen sage ich auch immer, dass du so inspirierend bist, durch diese Lesung war ich selbst inspiriert, Belletristik zu schreiben. Weil normalerweise mache ich das nicht. Und habe dann sogar eine afrofuturistische Geschichte geschrieben. Wo sie rauskommt, etc., kann ich noch nicht sagen. Darf ich noch nicht. Aber das zeigt immer wieder, dass man gar nicht weiß, wie man Leute berührt. Man sieht es nicht immer. Es wird einmal auch nicht immer zurückgemeldet. Und jede Person sagt dann, ich war heute, wie heißt der Park, der große Park, wo viele in Berlin immer Zeit verbringen?
Görlitzer Park, Hasenheide. Es gibt tatsächlich viele Parks in Berlin.
Der Mauerpark ist der, okay. der Park, würde ich sagen, wenn man von außen kommt.
Okay. Das Na gut. Das Als jemand, der aus Kreuzberg kommt, würde ich sagen, so, na ja, okay, Mauerpark, lass mir gehen.
Weil das sind so Zwischenkonflikte. Ja, auch die Oibo oder Mandela haben diese ethnischen Auseinandersetzungen mit Stadtregion. Mhm. Jemand, der da sitzt und ein Buch liest und wird dann nicht danach anschreiben auf Instagram und sagen, hey Natascha, ich war heute im Mauerpark um 15 Uhr, ich habe Seite 155 bis 160 gelesen. Und auf Seite 160 sagtest du, für viele schwarze Menschen bedeutet Herkunft Teil der afrikanischen Diaspora zu sein. Und damit habe ich mich identifizieren können. Du kriegst oftmals, finde ich, in der kreativen oder Kulturbranche nicht das direkte Feedback von deiner Arbeit, wo zum Beispiel Artists, Musiker, die kriegen das direkt von der Audience. Mhm. Und das kann sehr isolierend sein auch. Wie ist es denn dann für dich? Du arbeitest und hast diese Gratifikation aber verzögert. Hattest du da manchmal Probleme, dann zu denken, für wen mache ich das oder warum mache ich das?
Ich finde das ganz interessant, dass du das so beschreibst, weil ich bekomme sehr viel Feedback. Mhm. Also während meinen Lesungen zum Beispiel, mit meiner Leserinnenschaft in Gespräch zu begeben, ist super schön. Ich bekomme aber auch tatsächlich solche Nachrichten, vielleicht jetzt nicht im Detail Seite so und so und so, aber viele Leute schreiben mir tatsächlich zurück, bedanken sich gerade für dieses Buch auch. Das ist ein sehr persönliches Buch auch. Mhm. Und ich habe ja auch Lesungen gehabt, beispielsweise in Köln, in der Theodor von Michael-Bibliothek. Das war eine der Lesungen, die mir wirklich im Herzen und in Erinnerung geblieben ist, weil es waren nur schwarze Frauen bei dieser Lesung. Und der Laden war voll. Und das Feedback, was ich da bekommen habe, weißt du, dass vor allem gerade junge Frauen sagen, ey, boah, das kenne ich. Alleine diese Worte, das kenne ich, ne, ist so eine Bestätigung für dieses Buch. Weil dafür habe ich es ja gemacht, um aus dieser Sprachlosigkeit, ich hatte keine großartigen Vorbilder, schwarzen Vorbilder, ja, als ich groß geworden bin. Ich hatte keine schwarzen Lehrerinnen, keine schwarzen Dozenten, keine schwarzen Professoren, you name it. Ne? Mhm. Und ich habe, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, irgendwie an mein inneres Kind gedacht. Ne? Ja. Also, was würde die kleine Natascha jetzt hören wollen? Ne? Also im Großwerden, im Teenage-Alter, in meinem Dorf in Norddeutschland, wo ich groß geworden bin, die einzige schwarze Familie und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich Episoden aus meinem Leben auch reingebracht. Das ist keine Biografie, also davon distanziere ich mich auf jeden Fall, sondern ich bringe Episoden aus meinem Leben rein, um genau diese Stimmung zu erzeugen, ne? Genau das Individuelle wieder hervorzuholen und im Kontext des großen Ganzen, also im Kontext der Strukturen auch einzubetten. Und so viele haben gesagt, ey, ja, das fühle ich, das kenne ich an so unterschiedlichen Stellen. Und das ist ein schönes Feedback. Es ist ein, ja, also das Schreiben ist ja eine einsame Arbeit, ne? Das muss ja. Es ist so kreativ auf der einen Seite, aber ich glaube, es wird auch sehr romantisiert. Mhm. Viele Leute denken, wir liegen da in der Hängematte am Strand, kriegen Cocktails serviert und schreiben. Weißt du? So funktioniert das nicht. Es ist ja eine sehr technische Arbeit eigentlich auch. Es ist eine technische Arbeit, it's Teamwork. Das muss man auch sagen. Mhm. Man hat ja ein Kohort um sich, von Lektor bis Korrektur. Sensitivity Reader war dabei. Meine Tochter hat es auch, glaube ich, als allererste gelesen. Das war mir auch ganz wichtig, weil sie mir einfach am nächsten ist auch. Und jeder gibt dann so seinen Senf rein, seine Expertise rein. Und am Ende, na, und dann diese Korrekturschleifen, die machen einem dann irgendwann auch richtig wahnsinnig so. Aber ich glaube, dass das es sich gelohnt hat, weil also der Verlag hat mich ja jetzt als Longseller eingestuft. Also der Unterschied zwischen Bestseller und Longseller ist halt, Bestseller gerät bei Spiegel auf die Bestsellerliste, nachdem du, keine Ahnung, wie schnell du deine Auflage ausverkaufst. Und ein Longseller ist ein Buch, was immer nachgedruckt werden wird. Und das bedeutet mir so viel mehr, weil ich weiß, in 10 Jahren wird dieses Buch immer noch gelesen. Es ist zeitlos. Und das, ein größeres Kompliment hätte ich dafür nicht
gekriegt. Ja. Okay. Ja. Nein, das ist stark. Das ist stark. Ich sag jungen Leuten immer wieder oder jungen Mitgliedern, Geschwistern in Deutschland, der deutschen afrikanischen Diaspora, wir dürfen nicht vergessen, wie jung wir eigentlich sind. Ich benutze gerne dann Katharina Gontoye und Maya Ayim, somit afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Es ist ja in den 80ern entstanden. Und da könnte man sagen, ist Schwarzsein so als Begriff, wie wir ihn heute verstehen, in unserer Generation jetzt so als conscious oder bewusster Begriff entstanden. Ah, das bin ich. Nicht, dass es davor keine schwarzen Menschen gab. Es gab Mandinga Diek, Louis Brody, Matshuba etc.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, aber sprich mal zu Ende. Ja? Ich bin gespannt.
Aber das, so wie wir dieses Schwarzsein von heute, wie wir es haben, würde ich uns in der Jugendgruppe sagen, schwarz, was so ähnlich ist wie das UK-Schwarz, so Black Culture, weil sehr viel
früher
geschwarz. Ist es nicht bekannt, so dass dann im 19. Jahrhundert viele da waren, weil es einfach auch nicht in den Schulen so beigebracht wird.
Ja, okay, das
war ich, deswegen müssen wir auch zarter uns gegenüber sein, so mehr Grace zeigen, softer sein, weil wir ziemlich jung sind. Wir können uns nicht mit dem Vereinigten Königreich, mit den USA vergleichen. Und dieses Buch ist diese Generation, wo es gibt jetzt diesen Zugang. Ich kann in den Laden gehen und über Black History auf Deutsch lesen, nicht aus den USA ganz geborgen. Genau. Ja. Was nicht schlimm ist, aber es ist immer noch ein ganz bisschen richtig, anders.
Ja, es ist anders. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch eben Unterschiede. Mhm. Und diese Unterschiede, das war mir halt auch wichtig, die herauszuarbeiten. Aber ich finde zwei wichtige Punkte, die ich noch sagen wollte, zu dem, was du gerade gesagt hast. Also einmal, ja, wir sind eine junge Community, wenn wir uns auch vergleichen mit gerade the UK oder auch Frankreich. Frankreich ist ja vor allem auch eine große, das ist wahrscheinlich europaweit die größte schwarze Community, denkt man nämlich gar nicht, mit den ganzen Überseeregionen und so weiter. Hab ich auch mal so ein Projekt zu gemacht, Black Europe, Bean Mapping Black Europe und so weiter. Aber
das habe ich gelesen, ja.
Ich wollte zum anderen Punkt eigentlich, dass während die UK beispielsweise dann in den 60er Jahren und es und fortlaufend, glaube ich, ist, was wir ganz stark, unser Problem ist, dass wir immer mit Unterbrechungen zu tun hatten. Also mit Diskontinuitäten. Diese Diskontinuitäten sind Teil unserer Geschichte. Weil es hat, wie du schon gesagt hast, es hat ja die antikoloniale Bewegung in Deutschland gegeben. Die wurde aber dann nach dem Ersten Weltkrieg mit weggelöscht sozusagen. Ja. Dann hat es ja in der Weimarer Republik Bestrebungen gegeben. Dann kamen die Nazis und haben das wieder platt gemacht sozusagen. Es gab in der Nachkriegszeit, schon in den frühen 50er, 60er und auch 70er Jahren antirassistische Bewegungen, aber die sind nicht so prominent nach vorne gekommen, wie dann erst in den 80er Jahren. Und ich glaube, das ist das, was unsere Community im Vergleich zum Beispiel zu the UK ganz stark unterscheidet, dass wir immer weggemacht wurden, wegrationalisiert wurden. Also im Zuge von deutscher Geschichte, jeder Epoche hat es antirassistischen Widerstand gegeben. Zu jeder Zeit. Aber zu jeder Zeit wurden wir auch eliminiert, wir wurden deportiert, wir wurden weggemacht. Ich meine, bis hin zu nach dem Mauerfall, weißt du, es gab ja so viele schwarze Deutsche in Ostdeutschland, deren Verträge nicht übernommen wurden, die dann in ihre Herkunftsland wieder zurückgeschickt wurden, die nicht die große Wiedervereinigungsparty mitfeiern konnten. Und so weiter und so fort. Also unsere Geschichte ist so stark von Diskontinuitäten geprägt, bis in die Gegenwart. Und die UK konnte immer drauf aufbauen, seit den 60ern. Das konnten wir nie, weißt du? So. Und deswegen sind wir auch eine junge Bewegung. Und ich finde das auch extrem wichtig, was du sagst. Wir müssen mehr Geduld miteinander haben, weißt du? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja mehr Geduld mit weißen Leuten, die ihren Rassismus verstehen wollen, als wir mit unseren Geschwistern Geduld haben, die ihn erleben. Und das muss sich ja ändern, weißt du? Dann muss ich ja eigentlich meinem Bruder, meine Schwester, meine Geschwister, meine Siblings dreimal mehr erklären, was hier eigentlich los ist, auch sie dazu verhelfen, die Strukturen zu sehen, als dass ich das bei meinen weißen Arbeitgeber oder sowas mache. Ne?
Ich glaube, es geht auch dann stark einher mit Begriffen wie Black Excellence. Wir haben natürlich hohe Ansprüche, um diese Planungssicherheit zu haben. Ich würde sagen, bei mir ist es im afrikanischen Kontext, um präzise zu sein, Kamerun, wo der soziale Aufstieg die einzige Möglichkeit ist, aus einer ärmlichen oder sozial schwachen Position herauszukommen. Mhm. Daher ist dann so, es gibt keinen Fehlschlag. Fehlschlag heißt, es ist vorbei.
Und so bin ich auch groß geworden. Ja. Weil das ist auch in Jamaika ganz stark so. Bildung spielt eine extrem große Rolle. Bildung wird wirklich als Ausstiegschance aus der Armut tatsächlich gewertet. Ja. Und das habe ich immer eingeprägt bekommen. Ne? Also du musst. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ne?
Und es geht dann aber auch wieder, um ganz zurückzukommen zum Elitismus dann einher. Weil dann ist man aufgestiegen und jetzt ist man in einer anderen gesellschaftlichen Schicht. Und was einige auch machen, ist dann sich kognitiv zu trennen, von wo sie davor waren. Zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr so, ich bin jetzt hier Gutverdiener, Spitzenverdiener etc. Aber auch gleichzeitig der Standard, der an uns herangetragen wird. Und da ich explizit nochmal auf schwarze Frauen drauf angehen, das hat man bei Jasmina Kunke in den öffentlichen Medien gesehen, auch wahrscheinlich bei dir, wie du angegriffen wirst, für dieselben Punkte, wo eine weiße Frau, so ein schwarzer Mann oder ein weißer Mann, POC, Mann, Frau sagen, dass damit sehr viel mehr Gewalt drangegangen wird und dann kommen ja diese stereotypischen Rollen auf. Angry, black woman oder im Negativen sogar ins Sexuelle mit dem Temperament und der Fetischisierung. Wie können wir als Community, besonders da mehr wirst an die jüngere Generation, wie können wir da einen besseren Umgang pflegen, dass wir fairer gegenüber uns sind, in unserer Kritik, in unserem Feedback?
Also ich muss sagen, von weißen Leuten werde ich ja immer ständig kritisiert. Ne? Also das habe ich ja, das höre ich aber nicht mehr, weil es irgendwie so langsam wird es langweilig. Es ist auch so leidig, denke ich immer. Mhm. Das finde ich ist nochmal was anderes. Und der Hate, ne? Hate is gonna do what hate is gonna do. They're gonna hate. Ne? Und der einzige Weg, wie man das begegnen kann, ist mit Liebe. Ne? So,
okay. Schon mal. Ich hör dir zu.
Aber schlimmer finde ich die Kritik aus der Community. Also ich bin immer offen für berechtigte Kritik. Ja. Aber ich finde diese Vorstellung, dass nur weil ich jetzt auch, also nicht nur, ich mache ja nicht nur eine Akademie, ich bin ja auch Künstlerin, ich bin im Kulturbereich unterwegs. Aber die Community denkt oft, in Akademie gibt es keinen Rassismus oder so. Oder hey, dass mir da irgendjemand irgendwas geschenkt hat, damit ich jetzt heute hier sitze und Professorentitel tragen kann. Und ich glaube, das finde ich manchmal sehr unfair. Da wird nicht weit genug geguckt, dass, ich sage immer, die Wissenschaft ist der Geburtsort des Rassismus. Und so höher du darin aufsteigst, umso mehr Rassismus erlebst du. Trust me on that, weißt du? Und da schützt mich mein Professorentitel nicht davor, Rassismus zu erleben in Akademie. Audre Lorde hat es eigentlich mal richtig schön auf den Punkt gebracht. Ja. Da gibt es ein Essay von ihr, wo sie eben über ihr Sein in Akademie schreibt. Und sie beschreibt es als Ort, wo schwarze Frauen, black women were never meant to be. Und das ist bis heute so und gerade in Deutschland ist das so, yeah, weißt du? Also, dass wir, unsere Körper werden ja, gehören ja nicht in eine, in sowieso nicht in weiße Institutionen, aber in weiße intellektuelle Institutionen schon mal gar nicht, yeah, weißt du? Und wenn du dann intellektuell mit dem weißen Mann mithalten kannst, da wirst du zu einer richtigen Bedrohung, ja. Und es ist nicht so, dass du da den roten Teppich ausgerollt kriegst und jetzt irgendwie hier Gewatte pinselt wirst und irgendwie da durchläufst und sagst, yay, jetzt bin ich in der Uni, ich bin Professorin und in einer rassismusfreien Zone. Sorry, aber das ist nicht so. Du, also ich bin wirklich, um an diesen Punkt zu kommen in meinem Leben, bin ich barfuß durch die Hölle gegangen. Weißt du, so, und das tue ich ja immer noch. Also ich muss da auch nach wie vor meine schwarze Frau stehen. Ja? Ja. Und ich bin auch nicht alleine da reingegangen, jetzt zum Beispiel mit meiner Position jetzt. Ich habe 10 schwarze Frauen mitgenommen, die alle unterrichten mit mir dieses und letztes Semester. Okay. That's how you do it.
Sisterhood.
Absolutely. Weißt du? Und ein Bruder dieses Semester, auch das erste Mal. Und ich bin ja noch 3 Jahre da, so jetzt noch 2 Jahre. Und wenn ihr Bock habt, an der UdK zu unterrichten und ein spannendes Thema habt und die Expertise, let me know, because that's what I do. Ich kann jetzt entscheiden, wer die 3 Jahre lang dort unterrichtet. Of course I take my family with me.
Okay.
Ja, natürlich. Yeah. Ich sitze da nicht alleine, weißt du. Und
ist bin auch anstrengend. Das wäre auch anstrengend.
Es ist mega anstrengend. Aber es ist halt auch wichtig, dass Leute verstehen, dass wir ja einen Kanon haben. Mhm. Nur weil ich jetzt Professorin bin, heißt es nicht, dass ich alles weiß, was die schwarze Kultur anzubieten hat. Das ist ja Quatsch. Weißt du, ich habe eine Architektin ist dabei, Fashion Designerin, Filmemacherin, Audio Sonic Specialist, Poets, Writers, alles mitgenommen. Ich so, ja, we can do everything that you can do better.
Ey.
Nein, because we had to. Das ist ja das Prinzip des Double Consciousness ja auch von W.E.B. Du Bois. Ne? Mhm. Wenn er damals, also vor über 100 Jahren jetzt schon beschrieb, dass wir als schwarze Person die weiße Welt navigieren müssen, um zu überleben, aber auch die schwarze Welt navigieren müssen, um uns selbst darin nicht zu verlieren. Das ist the double consciousness, das wir haben. Das muss ja jetzt auch mal hier in Deutschland gewürdigt werden. Because we are here to stay.
Nein, das war wie...
Thank you, gentlemen. Thank you.
Guck mal, das Sprichwort kriege ich jetzt richtig hin. Das war wie Balsam für die Seele. Weil...
Das war richtig.
Ich bin offen zu lernen. Nein, ich finde es wichtig auch zu sagen, dass ich Stolz empfinde, wenn ich dich sehe.
Oh.
Weil sich selbst zu sehen und mich in dir zu sehen, weil ich denke, ich hätte du sein können. Wäre ich ein bisschen früher geboren, hätte ich noch einen besseren Sinn dafür, Farben zu kombinieren und könnte ich noch... akademisch hochwertig, wie du meine Gedanken zu Papier bringen, dann wäre ich vielleicht Natasha Kelly zu 90%.
Nee, weißt du was? Du bist, guck mal, du bist 26 und ich bin doppelt so alt wie du. Ne?
Ja.
Ich bin gerade 50 geworden. I'm proud of my 50. Anyway, ich glaube, du bist viel besser als ich. Und ich sag das nicht nur so. Deswegen bin ich hier. Because I see you have that light. Ne? Und du kannst ja so viel mehr als ich. Du musst ja die Kämpfe nicht mehr kämpfen, die wir, unsere Generation, kämpfen mussten. Weißt du? And you've got to take that light and you've got to run with it. That's the inspiration I'm giving you, I hope.
Ich fühle mich wie die New York Freiheitsstatue. bloß ohne Krone, ein African. Vielen Dank, das ist sehr, sehr
Nein, aber lieb. Ich glaube das wirklich und ich sage das nicht nur so. Weißt du, es ist wirklich so. Deswegen mache ich ja das, was ich mache. Ich mache nicht, damit die Leute so werden wie ich, um Gottes Willen. Mhm. But you can do so much more than I can do. Mhm. Weißt du?
Und das geht durch die Vorarbeit, die ihr geleistet habt. Ganz genau. Es gab immer Leute vor dir, und die dir Sachen beigebracht
haben. Warum soll ich mir Competition machen? Schaffen, weißt du? Du kannst doch mehr.
Verstehst du?
Ne? Du kannst, ihr könnt alle mehr. Die junge Generation, das ist eigentlich das Geile. Mm. Weißt du, zu wissen, I have opened doors that will never close again. Sorry, but now I'm getting with you. All philosophisch, ne? Aber,
Ja, in meinem Kopf ist schon so, das ist ein Zitat. Hast du das drin?
Nein, aber verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe, und ich mache das ja nicht für mich. Ich bin nicht der Typ. Weißt du, ich meine, dafür ist es viel zu anstrengend, in einer Universität unterwegs zu sein, damit ich jetzt sagen kann, oh, ich bin Professorin. Da verzichte ich dankend auf diesen Titel.
Ja.
Ne? Und das ist das, was viele Leute nicht checken. Es ist ein harter Tobak auch, diese Rolle zu füllen auch. Ne? Mhm. Also das hätte ich gar nicht gedacht, muss ich auch ehrlich sagen. Das fing schon mit meinem Doktortitel an. Als ich damals Doktor wurde, da hat sich plötzlich alles geändert, weil Deutschland liebt ja seine Titel. Mhm. Weißt du? Und dann haben irgendwie plötzlich alle mich ernst genommen. Und dann habe ich aber gesagt, aber vor einer Woche, als ich noch keinen Doktortitel hatte, da habe ich doch dasselbe gesagt.
What changed? But,
you know? So, what actually changed? Und für mich ist das genauso, dieses Professorentitel ändert mich nicht. Ich sage genau die Dinge, die ich heute sage. Vielleicht ein bisschen eloquenter, weil ich über die Jahre auch gereift bin, etc., erwachsen geworden bin. Aber ich sage genau das, was ich vor 20 Jahren gesagt habe.
Ja.
Jetzt hören es die Leute nur. Und das ist echt der Unterschied. Und ich glaube, ganz wichtig, ich freue mich über jeden Menschen, den ich mit meiner Arbeit inspirieren kann, durch mein Sein inspirieren kann. Und ich will nicht, dass ihr so werdet wie ich. Ich will, dass ihr besser werdet als ich. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. You can't be me. And trust me, you don't want to be me anyway. Also,
Verstehe, verstehe. Aber jetzt, wo wir bei dir sind, es gibt eine Frage, die hat mir auf der Seele gebrannt. Es hat in meinen Fingerspitzen gejuckt. Ich habe tagelang nicht geschlafen. Man sagt ja oftmals, I see you. Aber es ist mehr ein, ich schaue, also ich benutze die Augen für die Funktion, für die sie designt wurden, ordne die Dinge ein, die ich wahrnehme in meinem Alltag, in meinem Leben, in das Bedeutungsgewebe, was ich bekommen habe durch die Sozialisierung. Wenn Natasha A. Kelly, Professor Dr. Natasha A. Kelly, in den Spiegel schaut, ist das eine Person, mit der du gerade gerne leben würdest? Oder leben möchtest?
Ich glaube, es ist eine Person, mit der ich jetzt gerne lebe, ja. Ich glaube, dass ich mich gefunden habe, dass es aber lange gebraucht hat und dass es nicht immer so war. Das glaube ich schon. Aber ich kann heute mit 50 mit Stolz sagen, ich bin angekommen und zwar in meiner Mitte. Das ist halt der Punkt. Und ich glaube, ich habe irgendwie den Ort gesucht, wo ich hin will, immer im Außen gesucht. Das führt dazu, dass ich ja bis heute unheimlich gerne reise. Ich bin ja viel in der Welt unterwegs und freue mich. Schuld. Ja, und freue mich, dass mein Job das auch erlaubt. Mhm. Aber ich glaube, eine Zeit lang war das auch dieses Flucht, dieses Weglaufen vor sich selbst. Und ich glaube, wenn ich dann vor allem morgens in dieses müde Gesicht schaue und sage, ja, let's hier eine Tasche, gleich siehst du anders aus, warte mal. Nee, ist schon, also, aber das war nicht immer so,
ja,
muss ich sagen. Also ich habe schon einige Tiefpunkte erlebt, die ich jetzt hier nicht on camera and mic jetzt hier von mir geben werde. Aber ich habe schon einiges durch, ja. Und ich lebe noch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir waren vorher bei der Frage, wenn man jetzt an einem Tiefpunkt ist und das Gefühl hat, hinterher zu hinken, was ist denn da eine Weisheit, die sich bei dir herauskristallisiert hat, um trotzdem nicht den Fokus zu verlieren, um wieder zurückzufinden, mehr zur Mitte?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich weiß gar nicht, was es ist. Vielleicht ist es mein Sportlergeist. Ich habe sehr früh viel Sport gemacht. Ich mache keinen Sport mehr, wie man sieht. Aber ich habe sehr früh sehr viel Sport gemacht, als Kind schon immer, im kleinsten Alter. Ich habe viel Leichtathletik gemacht. Und ich glaube, da ist so ein ganz anderer Ehrgeiz durch den Sport in mir erwachsen. Weißt du, dass du im Sport lernen musst zu verlieren auch. Du musst lernen, gerade beim Rennen, I mean, we're Jamaicans, ja, also if you're not first durch diese Ziellinie, yeah, weißt du, also, und so bin ich jetzt schon groß geworden, ne? Also yeah, Laufen war extrem wichtig, ich habe sehr viel geturnt, ich habe also wirklich Körperbeherrschung im frühesten Alter gelernt und ich glaube auch, das hat den Geist trainiert, ne? Dass du, wenn du hinfällst, dass du wieder aufstehst, ne, dass du hinfällst, wieder aufstehst. Also ich glaube, ich würde sagen, dass es bei mir daherkommt, ja, aber auch durch die Liebe, die ich erfahre, ne. Also ich habe, Liebe ist die stärkste Kraft von allen, ne. Und das ist etwas, was mir, wo ich dann im Laufe meines Lebens dann irgendwann auch gelernt habe, mich selbst zu lieben. Das ist ja, was uns schwarzen Menschen in weißen Mehrheitsgesellschaften kaum beigebracht wird, ne? Wie lernen wir uns vor lauter Rassismus und Degradierung, Stereotypisierung und Entwertung, wie lernen wir überhaupt uns selbst zu lieben? Ja. Und umso mehr ich mich mit Rassismus beschäftigt habe und mit Strukturen beschäftigt habe, umso mehr habe ich verstanden, dass ich ja gar nicht das Problem bin, hier die ganze Zeit. Ne? Ja. Und dann habe ich immer mehr und immer mehr gelernt, mich zu lieben. Und das hat mir so eine gewisse Kraft gegeben, dass wenn ich unten liege und ich leide immer noch gelegentlich an Depressionen, das hast du ja ein Leben lang, das geht ja nicht weg. Ja? Das ist das, was mich, glaube ich, immer nach meinen Phasen immer wieder rausholt. Ne? Zu sagen, es gibt Menschen, die ich liebe, meine Tochter, Menschen in meinem engeren Umkreis, die geben mir die Kraft, wieder aufzustehen, an mich zu glauben und wieder dieses Licht in mir. Es, glaube ich, hatte einfach vielleicht tatsächlich das Glück, dass es in allem, was ich erlebt habe, nie ausgegangen ist. Ja. Und dass ich das dann jetzt selber immer wieder die Kraft habe, es wieder anzuzünden.
Das muss ich erstmal wirken lassen. Weil ich ich sehe mich und wahrscheinlich auch viele, die gerade live dabei sind oder das später hören, auch in diesen Worten, die du gerade genutzt hast, die Sätze, mit denen du deine Gefühlslage beschrieben hast und deine Reflexion, dass es weitergehen kann, aber manchmal fühlt es sich so an, warum ich? Oder warum wir? Was haben wir euch getan, dass ihr euch überlegt habt, ey, wie können wir die ermenschlichen? Und dann auch in so einem perfiden System und dieses konstante Gaslighting von es ist schon vorbei. Aber wir sind immer gebildeter und merken so, warte mal. Ich habe Freunde, die unter Apartheid gelebt haben, die ich treffe. Ja. Ich habe Großeltern, die am Leben sind, die das mir erzählen können. Aber anscheinend ist es so lange her und niemand erinnert sich hier dran. Ja. Also diese ganze Zeitrechnung, ich sage immer gerne, ich würde mal gerne so einen Zeitstrahl haben, die ganzen Ereignisse, damit Leute mal verstehen, weil die haben es irgendwie geschafft, dieses Zeitgefühl von der deutschen Pünktlichkeit das zu entkoppeln mit Sachen, die passiert sind und so zu tun, ob wären Sachen, die 1960 passiert sind, vor 1945 und 33 passiert, vor 1900 im Allgemeinen, wo ich mir denke,
ja.
The math is not mathing.
It's not mathing, yo.
Das macht nicht wirklich Sinn.
Ja.
Aber, um wieder zum Positiven zurückzukommen, wie sieht aktuell für dich Black Joy aus?
Oh. Hier zu sitzen und mit euch zu lachen. This is Black Joy. This is a Black Joy moment.
Thank you.
For sure. Wie sieht Black Joy aus? Oh mein Gott, ich arbeite momentan so viel. I don't even really know, you know. Aber es gibt tatsächlich, ich bin ja sehr viel politisch unterwegs. Joy macht es mich, oder Freude macht es mir, dass ich in einer Woche, jetzt letzte Woche, meine letzte Woche war so vollgepackt mit Aktivitäten und Sachen, die ich gemacht habe. Und Black Joy war zu wissen, dass wir es nach 40 Jahren Community in einer Woche ins Theater des Westens geschafft haben, in die Google Headquarters, wo es vor zwei Tagen eine Black Women's Veranstaltung im Tech gab, wo Unstoppable hieß das, Celebrating the Power of Black Women. Der Raum war voll mit schwarzen Frauen, die Unglaubliches geleistet haben. Dann an der UdK zu sein, in der Professorenposition und da zu sagen, so, alles in einer Woche und mit Rückblick auf vor 30, 40 Jahren war das eine Vision, weißt du? Und das zu realisieren, macht Joy. This is Black Joy at its finest. Weil du sitzt da und denkst so, shit, wir haben richtig was getan. Weil das alles in einer Woche passiert ist, wo ich irgendwie denke,
ey, was gerissen.
Ciao, das wäre vor 20 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Das alles in einer Woche in diesen Orten zu sein, weil wir als Community funktionieren. Na, das muss ich auch dazu sagen, weil wir als Community funktionieren, was wir auch nicht immer tun, aber nur durch Community-Initiative, durch die Arbeit einzelner Leute, Gruppen, Kollektive, sind diese Dinge ja überhaupt möglich. Und das macht mir Freude, auf jeden Fall. Zu sehen, dass es geht nach vorne, es geht in die Zukunft tatsächlich. Und zwar auf einer ganz anderen Ebene, wo wir es uns nie erträumt hätten. Ich zumindest nicht. Na, vor 20, 25 Jahren hätte ich nie gedacht, so, schau, dass wir irgendwo sein werden. Nein, wir mischen ganz oben mit. I like. Das macht mir Freude, aber es machen mir auch kleine Dinge Freude. Ich habe nämlich zum Beispiel einen Balkon.
Ja.
Und ich habe diese Woche angefangen, meinen Balkon wieder zu bepflanzen.
Ja, mit was zu pflanzen?
Genau, also mit Blumen erstmal. Also ich versuche ganz viele Blumen wegen Bienen und so zu pflanzen. Das habe ich jetzt erstmal gemacht, aber ich mache sie ja von Samen aus, ne? Also ich pflanze wirklich die Samen, die habe ich jetzt alle eingepflanzt, weil es ja die letzten Wochen ja so Sonne war, ne? Und ich dachte, ah, jetzt ist genau die richtige Zeit. Dann verbringe ich da Stunden meine Finger im Dreck und so und dann bin ich richtig da meine Samen am Einpflanzen, also ganz verschiedene, ne? Also Sonnenblumen, Zwergsonnenblumen, ach, manchmal weiß ich gar nicht, wie die ganzen Blumen heißen und so. Auf jeden Fall, sie sehen schön aus, bunt, so wie die Blumen, die du mir heute geschenkt hast. Wenn die so schön werden, dann bin ich glücklich.
Ja.
Und in der nächsten Etappe kommt dann mein Gemüsebeet. Da bin ich jetzt dran. Und da habe ich, nämlich als ich das letzte Mal auf Jamaica war, darf ich gar nicht laut sagen, aber habe ich Samen mitgebracht von
Verstanden.
Mhm.
Verstanden.
Na, und so. Ne? Ja. So, und mal gucken, ob es klappt, aber sowas mache ich gerne. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich meine Nähmaschine auch wieder rausgeholt habe.
Ja.
Und es macht mir Freude, wenn ich irgendwas genäht habe und es sieht auch noch gut aus. Ne?
Ja.
Da
ja.
bin ich so, ach guck mal, das habe ich gemacht. So.
Dann, etwas aus deinen Gedanken, wie beim Schreiben kreativ, findet seinen Weg in die Realität. Aber jetzt, wo du es sagst, du hast auch einen grünen Finger. Jetzt, ich sehe das nicht.
Das ist der grüne Nagellack, liebe Zuhörerinnen. Das ist, aber ja, nein, ich, ja, solche Sachen, also in solche Sachen bringen, und Sonne, of course. Also jetzt die schöne Jahreszeit ist ja, ach Gott sei
Endlich
Dank.
Endlich wieder, ne? Das, das tut gut, weil ohne Sonne geht es uns nicht gut.
Ja.
Ist wirklich so.
Ja, und ich reise halt auch gerne, ne? Also Asien, das ist jetzt auf my Bucketlist, weil ich war sonst auf allen Kontinenten, nur Asien noch nicht.
Ich sag dir die Orte, wo du hin musst. Ich habe da wirklich Empfehlungen. Ich habe auch in Peking gelebt, deswegen weiß ich es. Und auch war regelmäßig da wegen Familie besuchen. Deswegen sage ich dir, wo du hingehen kannst. Ich habe hier Restaurants, sei es Hotels.
Ja, yeah, we're gonna do this. Das steht auf meinem Bucketlist auf jeden Fall. Und ich will, bevor ich ins nächste Leben gehe, jedes afrikanische Land auch einmal gesehen haben. Ich habe noch einige vor mir, aber ich arbeite dran.
Okay.
Ich habe schon ein paar gesehen, aber noch nicht genug.
Was ich ganz interessant fände, nämlich im Chat, was sind die Leute? Da will ich noch zwei finale Fragen aufnehmen. Ihr könntet nochmal, wenn ihr jetzt noch eine Frage stellt, dann tippt sie gern ein, dann stell ich sie direkt oder gib sie weiter an Natascha. Seid nicht schüchtern.
Haben wir schon so lange geredet jetzt?
Oh. Wir haben richtig lange geredet.
Oh, tschüss.
Es geht richtig schnell. Das meinte ich, man vergisst irgendwann mal, wo man ist und dann fließt es.
Mhm.
Die haben dich gefragt, was wünschst du dir für schwarze Frauen in Deutschland?
Oh. Erstmal mehr Respekt von unseren Brüdern. Let's start with that.
Mhm.
Na, wirklich, also ich finde, wir werden wirklich von unseren Brüdern, nicht alle, aber von vielen wirklich, wirklich, wirklich schlecht behandelt hier. Das muss ich jetzt mal hier kurz mal, habe ich das in die Kamera gesagt, da drüben? Nein, aber ich, das wünsche ich mir, ich wünsche natürlich Liebe auf allen Ebenen, ne? Das ist ja das Schönste, the most beautiful joy of all. Und was ich für uns alle als Community wünsche, gerade in meinem Bereich, ist wirklich die Institutionalisierung von Black Studies. Na, es wird kein Podcast passieren, wo ich das nicht sage. We need Black Studies in this country, please.
Etabliert.
Etabliert und mit dem Fokus auch auf das Schwarzsein in Deutschland. Das finde ich halt extrem wichtig, weil ich glaube, dass wir unseren Kindern und Kindeskinder auf diesem Weg, durch dieses Wissen über sich selbst, über ihre Geschichte, dass hier schwarze Menschen schon immer waren, ein ganz anderes Selbstbewusstsein schon von klein an mit auf den Weg geben könnten. Und ich habe das Gefühl, dass viele Generationen immer wieder dieselbe Arbeit machen müssen, immer wieder dieselben Sachen suchen. Dann denken, oh, ich bin die Erste, die jetzt hier was macht, bis sie dann irgendwie auf 20, 30 Leute stoßen, die es vor ihnen dieselbe Arbeit gemacht haben. Weil es nie irgendwo zusammenläuft, nicht dokumentiert, nicht archiviert ist. Und das fände ich wichtig, in den vom kleinsten Alter bis vom Kindergarten bis zur Hochschule schwarzes Wissen organisch in die Lehrpläne zu kriegen.
Ja.
Und nicht, weil da gerade ein Afrika-Experte um die Ecke kommt und sagt jetzt so, oh, und jetzt gucken wir uns mal Afrika an. Mhm. Sondern einfach ganz klar, weil es Teil dieser Gesellschaft ist. Dann sind wir auch angekommen. Mhm. Ja?
So wie der Racial Turn, W.E.B. mit dem
It's Du Bois.
Du Bois?
It's Du Bois. It's actually Du Bois. Es gab lange Debatten auch darüber in der Literatur. It's actually Du Bois.
Ah, holländisch?
Nee, tatsächlich französisch. Also Haitian ist seine Familie. Also es war ursprünglich französisch, aber wurde dann anglifiziert, ja. Gibt es lange Untersuchungen zu. Ja, so, Du Bois. It's Du Bois.
Wer ist der Name? Ist respektiere ich.
Also ganz ehrlich, Du Bois ist einer der Philosophen, die ich ganz stark verehre, weil er hat mir in der Wissenschaft eine Stimme und eine Position gegeben.
Mhm.
Und der ist auch, hat ja auch in Deutschland studiert, es ist der Wahnsinn eigentlich, hat viele seiner Ideen überhaupt hier aus dem deutschsprachigen Raum mit in die USA genommen. Das weiß man in den USA, hier spricht keiner darüber. weißt du? Und ich finde, der hat mir so viel Wissenskraft dargelassen und geschenkt. Ich bin, he's my man.
Ja. Yeah. You stand on it. I'm a stick beside him.
Ja, er hat auch viel Mist gebaut, aber in gerade für den deutschsprachigen Kontext, seine, wie du so schon sagst, the racial turn, double consciousness, das sind Konzepte, die da kann ich bauen, auf drauf aufbauen mit der Arbeit, die ich auch mache, hier in Deutschland.
Unsere Identität selbst definiert und nicht als oftmals white is default und wie schwarz heißt nicht weiß, sondern schwarz dann existiert für sich
alleine. Ganz genau, und das ist super wichtig, ja. Wir müssen uns nicht entlang rassistischer Strukturen definieren. Mhm. We have always been here.
Mhm.
No? We have always been here. Here in the sense of everywhere, actually.
No? Mhm. Mhm. So. The trouble. Anyways, an alle. Es war super schön, mit dir zu sprechen.
Tito, danke für die Einladung. Das war sehr schön mit dir. Ich kann gar nicht glauben, dass die Zeit schon rum ist.
Ich kann es auch nicht glauben. Alle, ihr habt das Buch. Aber es gibt noch viele weitere, aber aktuell Schwarz, Deutsch und Weiblich von Natascha mit dem Untertitel Warum Feminismus mehr als Geschlechtergerechtigkeit fordern muss.
Yay!
Und das war's.
Ja.
Eine Nachricht, es war echt eine schöne Folge von Jasmin.
Danke.
Danke. Wir sind durch.
Alright, tschüss im Internet, meine Lieben. Bye, bye.